Ich muss sagen, ich liebe dieses Buch, die Bibel. Die ist total spannend. Und das Schöne daran ist, das ist nicht nur ein Buch, wo man einmal durchgelesen hat. Wir haben heute wieder darüber geredet, dass draußen irgendwelche Bücher lagen, die Leute gelesen haben, wo man gesagt hat, ja, das ist ein gutes Buch, das kann man gut lesen. Deshalb gebe ich es auch gerne weiter, weil es wirklich wertvoll ist. Aber ich selber brauche es jetzt nicht mehr. Ich habe es ja schon gelesen. Und was ich mit euch zurzeit mache, ist so ein bisschen in dieses Einsteigen, dass die Bibel so vielfältig ist. Wir gucken uns nämlich jetzt diesen Monat einen Bibeltext an. Am Anfang habe ich gesagt, als der Herr mir das aufs Herz gelegt hat, mach das. Habe ich gedacht, Herr, das kannst du doch nicht machen. Die fühlen sich doch gelangweilt hier, wenn ich immer wieder über denselben Text predige. Und ganz im Ernst, ich fühle mich auch ein bisschen komisch, wenn ich euch wieder denselben Text vorlese, den ich schon letzte Woche vorgelesen habe. Aber der Herr hat mir dann gezeigt, nee, guck mal, da sind ganz unterschiedliche Aspekte drin. Heute zeige ich dir einen Aspekt und ich habe gedacht, wow, da hätte man auch eher drauf kommen können, den hätte man auch eher bringen können, diesen Aspekt. Aber nun ist es der dritte Aspekt sozusagen aus diesem Text heraus, den wir uns anschauen. Ich hoffe, ihr als Hauskreis, ihr guckt ja immer nach den Predigten und redet da nochmal drüber, dass ihr nicht schon diese ganzen Aspekte voraus aufgegriffen habt, die ich jetzt bringen werde, als ihr euch den Text angeguckt habt und gesagt habt, naja, der Dirk, ne, der hat zwar eine schöne Predigt, also hoffe ich, dass ihr das gesagt habt, darüber gehalten, aber eigentlich diesen wichtigen Aspekt hat er vergessen. Vielleicht ist er heute drin. Mal schauen, wie das ist. Es ist ja so, wir beten regelmäßig füreinander. Wir haben hier extra sogar einen Gebetskreis. Wenn wir Anliegen haben, dann beten dafür in Gebetsgruppen, im persönlichen Gespräch, auch in den Hauskreisen wird gebetet für Anliegen. Man fragt sich, wie geht Gott eigentlich mit unseren Gebeten um? Und witzigerweise will uns dieser Text dafür auch einen Fingerzeig geben, obwohl da ja gar nicht so direkt über Gebete gesprochen wird. Wir fangen gerade an bei Lukas 17. Da heißt es am Anfang, und es begab sich, als er nach Jerusalem wanderte, dass er durch Samarien und Galiläa hinzog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die standen von Ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, lieber Meister, erbarm dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin, zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihn. Und das war ein Samariter. Und Jesus antwortete und sprach, sind nicht die 10 rein geworden, wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Ups, da sind wir noch. Ist nur dieser Fremde. Wir haben zu Hause aktuell einen Maler beauftragt, unsere Fenster zu streichen. Die mussten ausgebessert werden, da ist der Lack mittlerweile abgeplatzt und da haben wir gesagt, ob der nicht vorbeikommen könnte und das machen und diese Fenster dort streichen. Was habe ich erwartet, dass danach ich wieder ordentliche Fenster habe, wo ich keine Sorge haben muss, dass die Feuchtigkeit in das Holz eindringt? Wir haben ja so Denkmalschutz drin und deshalb haben wir auch wirklich Holzfenster. Das heißt, die gehen kaputt, wenn da zu viel Feuchtigkeit in dieses Holz reinkommt und sich dann insgesamt verzieht. Stellt euch vor, ich hätte diesen Vertrag mit dem Maler gemacht und hätte gesagt, jo, ich möchte die Fenster gerne gemacht haben. Wenn der Maler dann zu mir gefahren wäre und gesagt hätte, hier, ich habe einen Pinsel mitgebracht, Farbe steht da, mach das doch mal. Schleifpapier habe ich auch, ne? Leg schon mal los und mach das. Ich weiß nicht, wie es euch dann gegangen wäre. Vielleicht gibt's ja hochmotivierte Leute, die sagen, ach, das Geld, weil ich den bezahlt habe, ist völlig egal, ich mache das gerne selber an der Stelle. Aber ehrlich gesagt, ich habe ihn doch dafür bezahlt. Und ich habe auch keine Ahnung, wie man das so richtig gut macht. Ja, so ein bisschen schleifen und sowas hätte ich schon gekonnt, aber wie ich meine Fenster da so mache, dass das wirklich schön und professionell ist und ein bisschen kann man sich aus YouTube vielleicht rausholen, aber er kann es doch wesentlich besser an der Stelle. Ich habe keine Zeit und Möglichkeiten dafür und lasse es ihn deshalb machen. Nun zurück zur Heilung. Bei Jesus ist es denken manche, ist es genauso. Ich gebe ihnen mein Problem ab und alles ist okay. Und heute haben wir 10 Leute in diesem Bericht gelesen, die haben es akzeptiert. Da ist auch Eigenleistung dabei. Nämlich Jesus schickt sie zum Priester. Er sagt nicht, kommt und alles ist gut, du bist geheilt, sondern für die Aussätzigen war das enttäuschend. Sie haben von Jesus gehört, wollten sicher ihn eher so wie einen Malermeister haben. Der soll das mal machen, dass alles gut ist. Aber gut, er sagt, macht euch auf den Weg. Denn Jesus sagt nur, als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Jesus sagt, es ist ein Eigenanteil erforderlich. Hier gibt es keine Heilung, sondern ein, geht hin zu den Priestern und zeigt euch dort. Insofern, was wir hier im Gottesdienst machen, wenn wir füreinander beten, uns auch unter den Segen unseres Herrn stellen lassen, ist trotzdem auch immer ein Anteil, ein eigener Anteil gefragt, bis es zu dem Ergebnis kommt, bis es alles gut wird, hier in diesem Fall die körperliche Heilung kommt. Wie sieht nun dieser Eigenanteil denn aus, den Jesus fordert? Der erste Gedanke, der mir dabei kam, war, an dieser Stelle war Mut gefragt. Der Bibeltext redet doch davon, dass das Aussätzige sind, mit wahrscheinlich sehr deutlich sichtbaren Wunden, die sie gehabt haben. Die waren eklig, die stanken, und die sollten jetzt zum Priester gehen und sich ihm zeigen. Als sie Jesus sahen, waren sie doch noch krank. Und danach waren sie doch auch noch krank. Erst als sie unterwegs waren, kam doch die Heilung. Ich denke, das ist eine der ganz wichtigen Grundlagen bei Jesus. Im Grunde hat es Beata in ihrem Zeugnis ja beschrieben gehabt. Es ist die eine Seite, sich Jesus zu unterwerfen und zu sagen, Herr, du sollst jetzt in mein Leben kommen und mein Herr sein und ich gebe dir meine Schuld und meine Sünde und gebe dir das alles. Aber der tiefere Aspekt ist doch, dass wir dabei nicht stehen bleiben. Wenn er Herr in meinem Leben wird, dann bedeutet das, dass ich mit ihm unterwegs bin. Und das bedeutet auch, dass ich dann Mut mir zusammennehme, zu sagen, ja Herr, das ist jetzt der Weg, den du mit mir gehen willst. Und er fühlt sich vielleicht nicht immer gut an. Und es ist auch nicht immer so, dass man sagt, oh, das ist ja wunderbar. Die waren krank und wurden zum Priester geschickt. Die hätten auch denken können, was macht denn der mit mir? Das ist doch gefährlich, da hinzugehen, allein in die Stadt reinzugehen, wenn ich hier so mit Aussatz da befallen bin, so dass man es ja deutlich sehen konnte. Die waren ja ausgesondert gewesen und jetzt soll ich da rein ins Zentrum der Gemeinschaft. Das erfordert Mut von ihnen, sich darauf einzulassen und zu sagen, ja, ich mache mich auf den Weg, ich gehe da weiter mit ihm mit. Man braucht Mut für jeden Tag und immer wieder mit ihm unterwegs zu sein. Und das Schöne daran ist, dass Jesus uns beisteht, dass Jesus da ist, der uns ermutigt, auch in schweren Stunden, weil wir wissen, wir gehen ja den Weg nicht alleine. Er ist da. Er ist um uns herum, wie wir am Anfang gesungen haben, über uns, unter uns und eben auch in uns drin. Trotz dieses Wissens braucht man Mut, sich darauf einzulassen. Es sind nicht immer einfache Antworten. Manchmal muss man sehr schwere Wege gehen, wo das Ende eben offen ist. Und man sich denkt, na, da könnte ich mich auch ganz schön in die Nesseln setzen, wenn jetzt ich da zu den Priestern gehe und das mit dem Aussatz doch nicht geklappt hat und ich geheilt bin. Dann wäre ich wieder rausgejagt. Der zweite Aspekt, der hier auffällt, ist, dass auch Kraft gefragt ist. Hier muss man ganz vorsichtig sein, denn es gibt Situationen, da weiß ich, da geht die Kraft wirklich gegen Null, die man hat, weil die Situation einen so drückt. Und dann braucht man Hilfe. Ich denke da zum Beispiel an diesen Lahmen, der zu Jesus gebracht wird, wo die Freunde ihn dann aufs Dach bringen und das Dach abdecken und runterlassen. Da braucht man ganz viel Hilfe, um das zu schaffen, natürlich. Nicht, die Kraft kommt nicht immer aus einem selber heraus. Aber das Interessante ist ja, als er dann vor Jesus lag, geht der Auftrag auch wieder an ihn. Da sagt nämlich Jesus zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh. Also nicht einfach, nur ist es passiert, alles gut, sondern jetzt ist die Aufforderung an dich, das Bett zu nehmen und zu gehen. Der letzte Schritt obliegt noch dem Kranken an der Stelle, dass er dort Kraft nehmen muss. Und hier geht es darum, dass sie losgehen und sich den Priestern zeigen. Jesus ist keiner, der den Leuten die Entscheidung abnimmt. Sieh, es gibt diese Geschichte von den Ehepaar, die zur goldenen Hochzeit darüber reden, und da sagt dann der Mann zu seiner Frau, liebe Frau, seit 50 Jahren nehme ich jetzt immer die Oberseite des Brötchens, aber gib mir doch einmal die Unterseite. Und sie sagt, ach, hättest du das eher gesagt, ich mag viel lieber die Oberseite, aber ich habe immer gedacht, um dir was Gutes zu tun, nehme ich die Unterseite. Gott ist nicht einer, der einfach so sagt, ja, das wird jetzt so gemacht und da kannst du nichts dran tun, sondern er fragt uns und macht sich mit uns auf den Weg. Er setzt nicht Justina einfach voll vollendete Tatsachen, sondern lässt ihr die Auswahl bei der Sache. Was möchtest du denn? Wie stark willst du dich da rein engagieren? Ich zwing dich nicht. Manchmal schubst er schon und manchmal auch ziemlich intensiv. Aber letzten Endes ist er immer einer, der sagt, hey, du hast die Entscheidung. Und deshalb geht es darum, dass wir Kraft dafür sammeln, auch die Entscheidung zu treffen, uns auf den Weg zu machen. Jesus hätte einfach heilen können und alles war gut, aber er schickt sie los. Der Anfang ist nicht einfach, da ist Kraft gefragt. Man hat Schmerzen und es tut weh. Jeder Weg erfordert aber Kraft. Und ich wünsche euch, dass ihr immer wieder diese Kraft findet, die Wege zu gehen und diesen Eigenanteil dann auch zu erbringen. Auch hier gilt wieder, Jesus ist ja mit uns unterwegs. Und dann gibt es noch einen dritten Aspekt, den ich als sehr, sehr schwierig empfinde. Muss ich ehrlich sagen, mit Jesus unterwegs zu sein, kann manchmal bedeuten, dass man ziemlich viel Geduld braucht. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es immer schöner, wenn man mal eben so losgeht und dann passiert was und alles ist gut und alles ist geregelt. Aber es gibt Sachen, die brauchen wirklich lange Geduld. Ich erinnere mich mit Freuden daran, was ich in einer Gemeinde erlebt habe. Dort ist irgendwann ein älterer Herr zu mir gekommen und hat gesagt, ich möchte mich taufen lassen. Und als ich das in der Gemeindeleitung erzählt hatte, ich war da noch nicht lange, da haben die gesagt, da ist ein echtes Wunder geschehen. Du musst dir vorstellen, als der noch jung verheiratet war, hat er am Anfang seine Frau, er war derjenige, der das Auto gehabt hat, also Auto fahren konnte, hat er sie nur hingebracht zur Gemeinde und ist gleich wieder weggefahren. Irgendwann hat er dann gesagt, naja, diese Stunde da wegzufahren ist auch blöde, ich warte draußen. Und dann hat er draußen gewartet und die Gemeinde hat gebetet und gebetet. Und wir reden jetzt nicht über 5 Jahre, wir reden auch nicht über 10 Jahre, sondern wir reden, ich glaube, es sind 40 Jahre gewesen oder so, die gebetet haben, bis der eine Entscheidung getroffen hat. Irgendwann hat er dann gesagt, naja, draußen im Auto zu warten ist im Winter auch kalt, ich gehe jetzt mal ins Foyer mit. Ne? Und irgendwann ist er in den Gottesdienst gekommen und dann hat er eine Predigt gehört und hat gesagt, ja, ich muss mich auch entscheiden und die Entscheidung treffe ich heute. Und dann hat er mich angesprochen und hat gesagt, ich möchte mich taufen lassen. Manchmal braucht man richtig lange Geduld, Geduld über Jahrzehnte. Und manchmal merkt man gar nicht, ob sich da überhaupt was tut. Ich mag's lieber, danach suche ich zum Teil aus, wo ich bestelle, wenn die Lieferzeit nur einen Tag beträgt oder, ja, noch weniger geht ja nicht, aber ne, so innerhalb von 24 Stunden ist es auch wirklich da, weil ich will das ja haben, was ich bestellt habe. Wäre schön, wenn Gott das auch immer so machen würde. 24 Stunden und ich schicke mein Gebet los und morgen ist es erfüllt. Aber manches braucht echt lange. Und manchmal stellt man fest, dass das, was man, wenn man so länger dafür gebraucht hat, auch in eine andere Richtung dann wertvoll geworden ist, in die man vorher gar nicht gedacht hat. Dass andere Punkte dann vielleicht auch nochmal wichtiger werden an dieser Stelle. Ich habe ein Gebetsbuch, in das ich Bitten eingetragen habe und freue mich darüber, wenn ich dann feststellen kann, wie nach Jahren oder Jahrzehnten sich Sachen davon erfüllt haben. Es ist manchmal interessant, das durchzublättern und zu sehen, was Gott aus den Bitten, die ich an ihn gehabt habe, nachher tatsächlich gemacht hat. Und das sieht man nicht am nächsten Tag, sondern sieht man erst, wenn man sowas angelegt hat und wirklich Zeit darüber verstrichen ist. Das ist total interessant. Aber es ist ärgerlich, dass eben Geduld gefragt ist. Und jetzt gibt es noch das größte Problem. Ich habe die Lösung meines Problems, aber das Wunder ist ja gar kein echtes Wunder, weil ich musste ja einen Eigenanteil erbringen. Ich hab's ja erbracht. Kann es sein, dass bei den Aussätzigen der Gedanke wächst, irgendwo ist das gar kein richtiges Wunder gewesen? Ich musste da ja handeln. Jesus war doch weg, als ich das getan habe. Ich denke, hier gibt's eine ganz große Gefahr und deshalb ist der zweite Bereich der Predigt die Frage danach, die eigene Arbeit ist erbracht und trotzdem ist es wichtig, dazu zu kommen, Gott den Dank zu geben. Es ist doch völlig klar, ich habe gehandelt. Warum muss ich dann eigentlich mich bei Gott bedanken? Ich bin doch losgegangen, ich habe mich doch den Priestern gezeigt. Ja, Jesus hat gesagt, geh dahin, zeige dich den Priestern. Und wir heute sagen einfach, ja, ist doch klar, Jesus hat sie geheilt, sonst würde es ja nicht in der Bibel stehen. Aber war das den Leuten damals so klar gewesen? Jesus war vielleicht nur so der Tippgeber, der ihnen den richtigen Tipp gegeben haben. Heute ist der richtige Zeitpunkt, euch den Priestern zu zeigen. Ist ja normal, dass man sich nach so einer Krankheit den Priestern zeigt. Aber ist es seine Heilung? Es geht doch um die Heilung. Ist es nicht eher eine Selbstheilung gewesen? Ich denke nicht nur an eine Person. Ich habe es mehrfach erlebt, dass Leute gesagt haben, sie sind krank, haben jetzt keinen echten christlichen Hintergrund, aber haben gesagt, naja, Dirk, du bist doch Pastor, da kannst du ruhig mal für mich beten. Und dann habe ich für die gebetet. Jesus hat sie heil gemacht. Und dann haben sie gesagt, naja, ich bin ja auch zum Arzt gegangen und überhaupt, ne, ob das Gebet jetzt wirklich so das Entscheidende an der Sache gewesen ist, war vielleicht Zufall, dass ich darüber auch habe beten lassen. Und Gott muss es dafür ja nicht unbedingt geben und insbesondere muss ich dafür keine Zeit opfern, weiter drüber nachzudenken. Und plötzlich verbleibt dieser Dank, wie dieser Text es ja berichtet. 10 sind geheilt, 9 bleiben weg. Traurige Geschichte. Ehrlich, deshalb glaube ich, Wunder sind gar nicht so das große Mittel, mit denen Gott zeigt, hier, ich bin auf dieser Erde und ich tue was. Wunder sind eher so etwas wie so ein Bonbon, was noch dazukommt. Das eigentliche Leben ist viel entscheidender. Diese, wie Beata ja auch gesagt hat, diese Liebe, die Gott dann einem ins Herz gibt für die Menschen, dieser neue Umgang, den man lernt, dieses neue Leben, was man eigentlich dann hat, das ist viel interessanter. Und nur wer geistlich dann sehen kann, der kann auch Gottes Handeln erkennen. Und er erkennt das dann auch in viel kleineren Dingen als so ein großartiges Wunder, wo jetzt eine Spontanheilung stattfindet, um es mal atheistisch auszudrücken. Weil Gott an ganz vielen verschiedenen Stellen eben handelt. Auch in unserem Leben und immer wieder. Und wenn man sein geistliches Auge dafür öffnet, wird man das sehen. Und dieser eine, der hat sein geistliches Auge geöffnet und ist dann voller Dankbarkeit zurückgekommen. Mir sind 2 Dinge an dieser Stelle besonders aufgefallen. Einer unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte um und pries Gott mit lauter Stimme. Er hat sofort gedankt, sofort als er sah, dass er gesund war. Die Ausleger streiten, ob das geschehen war vor bevor er zu den Priestern gegangen ist oder nachdem er zu den Priestern gegangen sind. Die Priester sind so eine Nebensache für den Lukas gewesen, dass er sie hier nicht weiter erwähnt hat. Er war so voller Freude, dass er umgekehrt ist und gedankt hat. Wir denken, das ist normal, dass man sich bedankt. Ich erinnere dran, es war einer von neun. Deshalb kann man Gott nie häufig genug danken. Lasst uns daran denken, immer wieder und ständig in unserem Leben. Es ist hart, wenn andere Probleme anstehen und trotzdem, was er alles getan hat, da gibt es so viele Gründe in unserem Leben. Wer geistlich sehen kann, der kann nämlich erkennen, was Gott im Leben tut. Und sobald einem einer auffällt, lasst uns dafür danken. Wir haben bewusst eine Rubrik, wenn wir uns als Beter zusammentreffen, um für eure Anliegen zu beten. Wir haben ja draußen den Zettelkasten, wo ihr auch Gebetsanliegen reinschmeißen könnt oder es uns sagen, dann machen wir das. Wo wir bewusst sagen, wenn wir merken, da ist aus einer Sache, die wir umbetet haben, ein Dank geworden, dass wir die nach vorne tun und damit einsteigen in unser Gebet. Wir haben so eine Liste von Zetteln, die mindestens einen Monat lang beten, danken wir für die Sachen, wo Gott was getan hat, weil wir sagen, wir können das doch nicht einfach so unter den Tisch fallen lassen. Da haben wir jetzt ein halbes Jahr für gebetet und jetzt hat Gott was getan oder vielleicht sogar noch länger, manchmal auch kürzer. Da wollen wir ihm auch richtig für danken. Und so auch die Autofahrt nutze ich häufiger dafür. Ich danke ihm da für alles, was er mir schenkt, auch wenn ich so unterwegs bin. Da gibt's ja manchmal ganz kleine Sachen am Wegesrand, die so passieren, wo ich ihm für danke. Bisher hatte ich auch ein Navi, mein jetziges, das ist da so ein bisschen tricky, da habe ich es noch nicht so ganz herausgefunden, dass das wirklich richtig anzeigt. Ich hatte beim vorherigen Navi, also das ist im Frühling kaputt gegangen, da hatte ich von jedem von der Gemeinde so ein kleines Icon dort sitzen, wo derjenige wohnt, ne, habe ich so die Adressen alle eingegeben und wenn ich immer dran vorbeigefahren bin, habe ich dafür gedankt, dass hier jemand aus der Gemeinde sitzt und wir hier zusammen Gemeinde bauen. Dafür. Beim heutigen Navi, da merke ich, dass er irgendwie manche Leute schmeißt er da raus, wahrscheinlich, weil es zu viele sind, die dann an einer Ecke sind oder wenn ich in Gebiete reinkomme, wo er noch nicht alle reingelesen hat. Ich habe da noch keine Systematik hintergefunden, aber von vielen von euch weiß ich es auch einfach so, wo ihr wohnt und dann danke ich einfach trotzdem an der Stelle, wenn ich da vorbeifahre. Ein Segensgebet und ein kurzes Dankgebet. Manchmal ist es nur kurz, aber eben intensiv und einfach wertvoll da, mit meinem Herrn im Gespräch zu sein. Noch ein letzter Gedanke und auch wieder ein Auftrag an uns. Ich habe ja gesagt, zwei Schlussgedanken, das ist jetzt der zweite davon. Ganz zum Schluss heißt es, und er sprach zu ihm, steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Hingehen, dein Glaube hat dir geholfen. Letztes Mal haben wir mehr über den Glauben gesprochen. Heute geht's darum, nun ans Tagewerk. Der Mann hat begriffen, Jesus ist für ihn immer dabei. Handelt manchmal offensichtlich, manchmal mit meinem Eigenanteil oder durch meinen Eigenanteil verborgener. Aber Glaube bedeutet, mit ihm dann unterwegs zu sein. Ich bin im Kontakt mit ihm. Ob direkt im Gottesdienst, in der Gebetszeit zu Hause oder einfach bei der Arbeit. Das ist mehr als ein, ich komme da mal hin, lass für mich beten und dann ist alles gut. Sondern es ist ein, steh auf und geh hin. Nun sei mit mir unterwegs. Gott will da eine Beziehung haben, einen ganz engen Weg mit uns gehen. Wer nur ihn in bestimmte Bereiche oder nur Probleme reinlässt, der hat Glauben eben nicht begriffen. Ich meine, neun wollten Heilung, neun kamen zu Jesus wegen ihrer Heilung und sind dann weggeblieben. Aber wer bei Jesus bleibt und sich von Jesus aus senden lässt, der weiß, wer ihn eigentlich steuert und ist mit ihm unterwegs. Und der ist deshalb derjenige, der glaubt. Und so möchte ich damit schließen, dass ich euch wünsche, dass ihr Mut findet, dass ihr auch die Kraft findet, diesem Weg zu gehen, dass ihr die Geduld habt, Gottes Wege auch mit ihm zu gehen, um diese Gegenwart Gottes zu genießen. mit ihm dann unterwegs zu sein und euch in euren Alltag hineinsenden zu lassen. Nichts anderes ist so einen Dank wert, wie das, dass er mit uns unterwegs ist. Amen.